Als Einleitung darf ich einen Text lesen aus Kolosser 4 ab Vers 7. Kolosser 4 ab Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt, dass ihr und er eure Herzen tröste mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessentwegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf, und Jesus, genannt Justus. Aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch.
Ich habe einmal vom Schweizer Schriftsteller und Unternehmer Rolf Döbeli gelesen, er ist auch Unternehmensberater, dass er früher in einem Haus gewohnt hat, wo es auch eine Wohngemeinschaft von Studenten gegeben hat, 5 Studenten. Und ab und zu traf er einen im Aufzug und die brachten zum Teil dann natürlich auch den Müll herunter. Und da fragte er einmal, wie oft musst du das denn machen? Das eine sagte ja eigentlich jedes zweite Mal, der andere sagte jedes dritte Mal, einer sagte ein bisschen wütend, weil ihm gerade der Müllsack auch aufgeplatzt war, nahezu jedes Mal zu 90%. Und da hat sie mal den Spaß gemacht, das aufzuaddieren und kam dann darauf, dass eigentlich zu 320% der Müll runtergetragen wird. Und diese kleine Anekdote aus dem Leben von Rolf Döbeli zeigt uns, wie sehr man sich verschätzen kann, vor allem, wie sehr man mit der Einschätzung in Bezug auf die eigene Person daneben liegen kann. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder das Licht Gottes auch in unser Leben fallen lassen durch das Wort Gottes. Und Apostel Paulus macht es in dem Abschnitt des Kolosserbriefes, den wir jetzt heute Morgen, diese Grußliste, gemeinsam betrachten wollen, mit kurzen Attributen. Also ein Name und dann wird ganz kurz was beigefügt und da fällt sozusagen ein Schlaglicht Gottes in das Leben eines Menschen. Wir haben ja das erste Kapitel gemeinsam jetzt betrachtet in diesen 3 Einheiten, weil wir gestern, während ihr nur ein Seminar hatten, hatten wir eine Doppelstunde gehabt, aber wir haben das trotzdem in der angestammten Zeit geschafft. Und wir haben gesehen, wie Paulus die Gemeinde sich nicht gekannt hat persönlich, aber er sich in der Liebe trotzdem interessiert und engagiert hat und wie er als Priester stand vor Gott und wie er die Gemeinde mit den Augen Gottes gesehen hat, mit dem Herzen Gottes, dem Herzen der Liebe Jesu Christi sie vor Gott gebracht hat und wie er dann die Hauptarznei verabreicht hat gegen die aufziehenden dunklen Wolken der gnostisch-christlichen Irrlehre indem er Jesus groß gemacht hat. Die Herrlichkeit Jesu Christi haben wir dann in diesen 8 Punkten, die 8 Grundaussagen, haben wir gemeinsam zum Abschluss des gestrigen Abends betrachtet. Und wenn wir jetzt im Schulunterricht wären und Isabel Schowalder hätte ihre Freude als Lehrerin daran, dann würde ich jetzt noch einmal fragen, wer die 8 Punkte zusammenbekommt, und ein paar rutschen schon ganz tief nach unten in ihren Sitz, und das mache ich natürlich nicht. Da wäre ja auch ein bisschen schwer. Ja, aber von Verkündigern des Wortes Gottes könnte man das auch so erwarten. Ne? Ja, okay. Und jetzt überspringen wir sozusagen das 2. und 3. Kapitel. Wäre natürlich logisch, klar, immer Gottes Wort, aber wäre immer eine Stunde wert gewesen. Also er schildert die gnostischen Irrlehren, er schildert die Gefahren, er macht Christus groß und er zeigt dann auch das konkrete Leben. Leben, wie Jesus lebt, das ist das Thema des 3. Kapitels. Nach droben blicken, die Herrlichkeit Gottes, wenn unsere Herrlichkeit aber geoffenbart wird, wenn unser Leben Christus geoffenbart wird, dann werden wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Dann haben wir am Anfang des 4. Kapitels ja das große Gebetsanliegen des Paulus, dass er um Jesu Willen gebunden ist und auch um der Verkündigung willen, und dass er um Gebet bittet, damit das Wort laufen kann. Haben Sie das schon mal gebetet? Damit das Wort verkündigt laufen kann, wie es laufen soll. Eigentlich genau genommen, Peter guckt schon etwas skeptisch, das Geheimnis des Christus verkündigt werden kann. Darum geht's. Und jetzt könnte man sagen mit 4,6, finito. Weil, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als Daniel uns 4,7 bis 18 gelesen hat, eigentlich hätten wir es doch weglassen können, oder? Hä? Mal ganz ehrlich. Und es gibt tatsächlich auch Kommentare, die hören mit 4,6 auf, weil es wird ja nur noch rumgegrüßt. Ich habe mal an eine Versammlung einen Gruß an jemanden mitgegeben und dann hat die betreffende Person mir gesagt, ach, immer diese elende Grüßerei. Ja? Also man muss als Pluspunkt festhalten, das war sehr ehrlich, aber es war in der Sache, glaube ich, trotzdem daneben, immer diese Grüßerei. Und ein bisschen kann man das ja auch bei Paulus haben, die ganze Grüßerei. Wir wollen uns mit den Grüßen beschäftigen, aber dann vor allem mit der Ermunterung, Ermahnung, die ein Mann namens Archippus bekommt im 17. Vers, sieh auf das Amt, den Dienst, den du empfangen hast in dem Herrn, dass du ihn voll ausfüllst. Also wenn wir das einmal anschauen, dann müssen wir feststellen, dass Grüße und Beifügung, die Gott hier gibt, ganz wichtig sind, weil es darum geht, dass Paulus nicht mit einer unpersonellen Masse es zu tun, einfach die Gemeinde oder im Sozialismus, das Volk oder die Klasse, die Arbeiterklasse, sondern bei Gott geht es ganz individuell zu, geht es ganz persönlich zu. Bei Gott gibt es nur Originale. Selbst eineiige Zwillinge sind sich nicht völlig identisch vor Gott. Gott hat nur Unikate geschaffen. Und das ist so wunderbar. Der Feind entehrt und entwürdigt den Menschen als Ebenbild Gottes. Er zieht ihn ins Zerrbild herab. Und Gott möchte den Menschen in der Würde des Menschseins als Ebenbild Gottes stärken. Und dazu gehört die Individualität. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das gilt natürlich hier dem Knecht Gottes im Alten Testament, das gilt Israel, aber das gilt ganz genau bei deinem Namen. Wie sie im KZ, da haben die Menschen Nummern bekommen. Die hatten keinen Namen mehr, war einfach nur noch Nummer. Und bei Gott hat jeder einen Namen. Also Paulus, und das Erstaunliche, er kannte die Gemeinde ja nicht persönlich, hat trotzdem so viel Persönliches und Individuelles zu sagen, und wir sehen, dass das für ihn, diese Grüßerei, keine bloße Höflichkeitsfloskel war, sondern es war Ausdruck der Liebe, der inneren Verbundenheit und Wertschätzung. Er sagte, ich denke ganz persönlich an Einzelne von euch, an ihre Mängel und an ihre Schwächen, aber auch an ihre Stärken, und ich mache ihnen Mut. Und er nennt das auch dann im Einzelnen, ganz besonders finden wir das ja auch im 16. Kapitel, das habe ich bereits mal gesagt, des Römerbriefes. Ich habe es mal gezählt, circa 25 verschiedene Gruppen und Einzelpersonen werden im Römerbrief erwähnt. Können wir mal nachzählen, ich habe eine Zeit lang einen Gebetszettel gehabt, aber 25, allein in Rom, 25 Gruppen und Einzelpersonen mit Gebet und namentlich erwähnt und mit Beifügungen. Nicht immer war eine Beifügung, aber 25, das ist schon eine gewaltige Zahl. Und es hat einmal jemand gesagt, und ich glaube, er hat recht, dass Römer 16, Römer 8 ist des zweiten Teils des Römerbriefs. Dieser geheimnisvolle Satz ist sehr einfach für die, die den Römerbrief ein bisschen kennen, das sind ja die meisten von euch. Römer 8 ist ja sozusagen das Zentralmassiv, das Hochgebirge. Der Jürg hat ja davon gesprochen, von einem dieser großen Verse, also diese großen, gewaltigen Aussagen, dass die ganze Schöpfung frei gemacht wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes, dass auch wir seufzen, dass auch wir frei gemacht werden von der Knechtschaft des Leibes durch die Erlösung des Leibes, nicht vom Leib, sondern des Leibes, die Vollendung der Sonne und all diese, keinerlei Katakrimna, keinerlei Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, so beginnt Römer 8. Das ist so ein Höhepunkt, ja, Römer 8. Und jetzt hat ein Bruder gesagt, Römer 16 ist im zweiten, im paranetischen, also im ermahnenden Teil, dasselbe wie Römer 8 im ersten Teil, im lehrhaften Teil. Also auch so ein Zentralmassiv. Und es ist erstaunlich, weil in Römer 16 steht fast nur die Grüßerei. Aber der hat es verstanden. Im Reich Gottes geht es persönlich zu, nicht mit Nummern. Und es ist so schön und so warmherzig, dass der Apostel Paulus den Einzelnen kannte, den Einzelnen sah, mit den Augen Christi und mit dem Herz der Liebe Christi. Schauen wir uns das Beziehungsgeflecht des Paulus einmal an. Und das ist schon erstaunlich. Paulus war ja ungeheuer begabt, Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer und Hirte. Alle fünf Leitungsdienstgaben durfte er in seiner Person von Gott geschenkt bekommen haben und vieles andere mehr. Und da war es klar, er sagt, ich brauche niemand, ich kann alles alleine. Mitarbeiter gießen nur Wasser in die Suppe. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt bei Paulus ein richtiges Beziehungsgeflecht. Er war ein Teamarbeiter, er war ein Leader, er war ein Wolf, also jetzt im Sinne des Leidens und des Führens. Er war ein Leitwolf, das ist klar. Er war bestimmt nicht einfach, mit Paulus auch immer zusammenzuarbeiten, denn ich glaube, er hat nicht nur von sich viel gefordert, sondern auch von seinen Leuten. Und wenn es dann hieß, morgens um 4 geht's los, und dann hat einer etwas verwundert die Augen gerieben, um 4 Uhr, ist das wirklich dein Ernst, Paulus? Da hat Paulus nur die Augenbrauen hochgezogen, wo denn das Problem wäre, ja, als Beispiel. Er hatte Ecken und Kanten, ich stelle mir auch vor, dass es nicht so ganz einfach immer mit ihm war, aber er war ein Teamarbeiter, er war kein einsamer Kämpfer, er werden viele Mitarbeiter genannt und er brauchte seine Mitarbeiter. Und wenn ich nur an Timotheus denke, wo er sagt, mein geliebtes Kind, wenn ich deiner gedenke und deiner Tränen, und da merkt man die Beziehung. Er war nicht nur Aufgaben, es gibt Menschen im Reich Gottes, die sind fast nur aufgabenorientiert und es ist schön, sie bringen auch was voran, aber sie haben doch nicht in der Gänze das Herz Christi. Denn Gott geht es um den Menschen, nicht nur um die Sache und nicht nur um die Aufgabe. Ja, Gott gebraucht eben nicht Engel, sondern vielfach Menschen. Und ich habe ja vom Pastor Jakuba schon erzählt, dem Christus in den USA erschienen ist, in einem Traum. Und ich habe, glaube ich, auch schon gesagt, Jakuba, der jetzt im Niger arbeitet, dass Gott, als Jesus ihm in der Vision, ich weiß gar nicht genau, wie er ihn gesehen hat, aber jedenfalls erschienen ist, da hat er ihm nicht einfach gleich schon das Evangelium erklärt und dann flog noch wie aus dem Nichts seine Bibel da aufs Bett und gleich aufgeschlagen, Johannes 3, Vers 16, Jesus sagt, lies mal so und jetzt erkläre ich dir das. Sondern das Interessante war, dass Jesus gesagt hat, jetzt gehst du runter und dort wird dir ein bärtiger Mann begegnen und der lädt dich zum Essen ein und du gehst mit. Und der Mann war ein Pastor, der unten irgendwie was eingekauft hat auf der Straße in einem kleinen Geschäft und ohne dass er Jakuba kannte, hat er ihn eingeladen, irgendwie hat es ihn auch gedrängt, ich weiß nicht, wie Gott ihm das gezeigt hat. Und das war ein christlicher Pastor und er hat ihm den Weg zum Glauben gezeigt. So kam der zum Glauben. Und da merkt man, dass Gott Menschen gebraucht, obwohl hier etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Und Gott ohne weiteres auch den nächsten Schritt und den übernächsten noch tun hätte können, gebraucht er Menschen. Also in der Regel geht es über Menschen, geht es nicht über Engel, sondern über den Bruder und die Schwester. Und auch deswegen brauchen wir ein Beziehungsgeflecht. Wir brauchen jemanden, der uns auch korrigieren kann. Und wehe dem, der niemand hat und sich von niemand etwas sagen lässt und sich nur mit Schulterklopfen umgibt. Dann ist ein Mangel an Korrektur und meistens dann auch Selbstüberschätzung und eine Fehlentwicklung die Folge. Ich bin gerade erinnert, es gab ja früher in der Sowjetunion da Kolchosen und so diese großen Betriebe und ganz in der Anfangszeit, da haben natürlich die KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die hat dann natürlich auch in diese großen Kolchosebetriebe auf dem Land von der Parteizentrale Emissäre ausgesandt, die sozusagen die Segnung des Sozialismus erläutern sollten und was für eine wunderbare Zeit und neue Zeit. Und die haben natürlich dann auch gegen Religion agiert und agitiert. Und da war dann in einer Kolchose, da war so eine Versammlung von Landarbeitern und Bauern und so, vielleicht waren die auch ehemals selbstständig, da war dann auch so ein Politfunktionär. Und da hat eben auch von den Segnungen des Sozialismus gesprochen. Und dann hat er sich verstiegen, als er so an der Passage angekommen war, dass Religion ja nur Opium fürs Volk war und dass man das alles nicht braucht und man jetzt in einer neuen Zeit lebt. Da hat er gesagt, und wenn es einen Gott gibt, dann soll er mich jetzt schlagen. Und hat eine kunstvolle Pause gemacht und stand schon triumphierend vorne. Und während er im Begriff stand zu sagen, seht ihr, es passiert nichts, stand hinten ein großer Bauer auf mit so handtellergroßen Händen durch die Arbeit, ging schweren Schrittes vor und alle dachten, was macht der jetzt? Und er baute sich vor diesem Funktionär auf und sagt, für dich braucht es keinen Engel und keinen Gott, dir kann auch ich eine scheuern. Und er langte ihm eine. Ja, Gott macht's durch Menschen. Stalin, wenn wir schon beim Kommunismus waren, Stalin sagte zu Marenko, einem Psychoanalytiker und ich glaube Psychologen war es auch, ein Mensch, ein Problem. Also Marenko sagte, er schaffe mir einen neuen Menschen. Hat also auch gemerkt, der Kommunismus funktioniert nicht. Der Mensch ist das Problem für das Paradies. Sowieso das Problem, dass sie es ohne Gott bauen wollten, aber selbst im sozialistischen Paradies war der Mensch das Problem. Marenko, schaff mir einen neuen Menschen. Das kann natürlich keiner. Aber Stalin soll auch gesagt haben, ein Mensch, ein Problem. Ein Mensch, ein Problem. Er hat viele Probleme beseitigt. Man schätzt die Opfer des Stalinismus auf 30 bis 50 Millionen. Und Jesus, ein Mensch, eine Aufgabe der Liebe. Ganz individuell, ganz persönlich. Merken Sie den Unterschied? Die dumpfe Masse, wo der Einzelne nichts zählt, und das individuelle, persönliche Begegnen unseres Herrn, das wir auch haben sollten und das im Beziehungsgeflecht des Paulus zum Ausdruck kommt und in seiner Grußliste. Dieses Beziehungsgeflecht, dieses Netz hat seinen apostolischen Dienst getragen, ihn gehalten und ihn unterstützt. Unser Bruder Peter Stetter war ja bei der, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber war bei einer nicht ganz kleinen Versicherung. Und man wird immer wieder von den Versicherern betont, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, dass man Daseinsvorsorge trifft. Ja, Daseinsvorsorge. Ja. Daseinsvorsorge mit verschiedenen Elementen. Zum Beispiel sagt man uns, naja, ihr seid eine Generation, wo die Rente so gering sein wird, dann müsst privat vorsorgen. Daseinsvorsorge. Stimmt's? Ja. Okay, also das ist vielleicht nicht ganz unwichtig und bevor Peter jetzt das Wort ergreift und nicht mehr zu Ende kommt und ihr alle anschließend Verträge unterschreibt, will ich auf die geistliche Daseinsvorsorge hinweisen. Es gibt eine geistliche Daseinsvorsorge, es gibt eine Absicherung, es gibt ein Netz, es gibt einen Boden, der trägt, das ist ein Beziehungsgeflecht. Wenn man nicht allein geht, wenn man in einer Gemeinschaft steht, wenn man Menschen um sich hat, die einen tragen und halten. Das ist eine geistliche Daseinsvorsorge. Es ist gefährlich, ganz allein seinen Weg zu gehen. Das ist nicht nur gefährlich, das ist falsch. Also Paulus weiß von den anderen, er kämpft um die anderen und er grüßt sie. Man könnte es so zusammenfassen, umeinander wissen, umeinander ringen, einander grüßen. Und dazu gehört, dass man sich ein Stück weit öffnet. Das ist ja das Problem, wenn man liebt und sich engagiert, dann ist man auch verletzbar. Ich kenne Leute, die schwere Verwundungen in ihrem Leben davongetragen haben, weil sie sich Menschen gegenüber geöffnet haben und ihr Herz gezeigt haben. Und haben dann den Schluss gezogen, weil sie so viel Schweres und Bitteres erlebt haben, das mache ich nie wieder. Auch unter Christen gibt es, dass Menschen sich total abkapseln. Die lassen nichts raus. Das ist immer Maske. Immer nur Fassade. Niemand ins Herz blicken lassen. Und das versteht man menschlich, aber es ist trotzdem dumm, weil man bleibt ganz einsam. Liebe ist immer Risiko. Liebe ist Risiko, wenn man sich öffnet, sein Herz zeigt, dass man auch verletzbar ist und dass man mehr verletzbar ist, als wenn man sich immer abschottet. Aber Paulus hat das getan und Paulus hat auch anderen gegenüber sein Herz geöffnet und hat sich auch um die gemüht, die ihn eben Anteil an ihrem Leben nehmen lassen haben. Also mal kurz die Zwischenfrage. Ich habe gesagt, umeinander wissen, umeinander ringen, einander grüßen, füreinander da sein. Haben Sie da jemand? Was weiß ich vom anderen? Interessiere ich mich überhaupt für ihn? Frage ich nach? Bete ich für ihn? Ringe ich vor Gott für ihn? Weiß ich um seine spezielle Not? Denke ich an ihn? Ich sage mal so, wenn Sie niemand haben, wo Sie das mit Ja beantworten können, dann haben Sie einen massiven Mangel in Ihrem Glaubensleben. Auch einen massiven Mangel an Liebe. Wenn Sie immer nur auf sich bezogen, es gibt Christen, die sind immer nur auf sich bezogen. Wo sie sind, dreht sich es nur um ihre Probleme und ihre Sorgen und Nöte. Da kann ja schon mal sein, wenn jemand in einer massiven Not steckt, dann ist das klar, dass er kaum aus diesem Loch rauskommt. Das ist schwer. Aber wenn das immer, es gibt Christen, die sind Babys geblieben, auch wenn sie schon 40, 50, 60, 70 Jahre sind. Ich bezogene, eigensinnige Christen, die immer nur alles auf sich beziehen. Was habe ich davon? Die immer nur mit ihrer Not kommen. Ich habe mal einem gesagt, der hat mal, also ich weiß nicht, wie viele Dutzende Stunden immer seine Not gesagt, da habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe auch ein Problem. Da hat er mich entgeistert angeguckt, wie ein VW Käfer in guten alten Tagen. Ich habe das nicht gemacht, um ihm jetzt mein Problem zu stellen. Ich will ihn nicht belasten, das ist nicht der richtige Ansprechpartner für mich. Aber ich wollte ihm nur zeigen, hast du ja einmal gefragt, dass es Menschen gibt, die auch Nöte und Sorgen haben, auch Probleme haben, auch Lasten haben. Du gehst immer selbstverständlich davon aus, wo du auftauchst, muss sich alles um dich und deine Sorgen drehen. Und jetzt bist du da und dann geht's los mit, ja. Also ich mache Mut, man darf seine Sorgen und Probleme mitteilen, wenn man sie hat. Aber man darf und soll auch mal nach dem anderen fragen. Und das ist wichtig. In der Familie haben wir immer so schön das natürliche Vorbild. Was ist das für eine Mutter, für einen Vater, Oma, Opa, die immer nur, oder ich sage es gleich positiv, es ist doch normal, dass man nach seinen Kindern fragt. Den Enkeln, Mensch, wie geht's? Oh, der war doch krank und ist Fieber runtergegangen und so. Das ist doch einfach ganz normal. Und so wie es natürlich ist, soll es auch geistlich sein. Jetzt zu diesen fünf Gruppen, die hier in Kolosser 4, 7 folgende genannt werden. Erstens die Gruppe der Gesandten des Paulus. Zweitens die Gruppe der Grüßenden. Drittens die Gruppe, die gegrüßt werden sollen. Und viertens die Gruppe, die Anweisung erhält. Und fünftens der Apostel Paulus selber, der ebenfalls die Gemeinde grüßt. Und jetzt, das ist alles Schlaglicht Gottes. Diese Attribute, die dabei gefügt werden. Es ist interessant, wenn wir uns mal fragen, was wird eigentlich Gott? Paulus haben wir heute nicht mehr. Wäre mal interessant, wenn der zur Tür reinkäme. Ich habe schon manchmal gesagt, wenn der zur Tür reinkäme, den wird es erstmal wieder rückwärts raushauen. Manchmal beschleicht mich so der Verdacht. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber wenn, was würde er uns schreiben? Was würde er schreiben? Rainer, denke oder Rainer, der? Was würde er dir schreiben? Was würde Gott uns schreiben? Ganz kurze Beifügung. Der Treue, der Durchhaltende, der Fahrlässige. Ich weiß nicht, das müssen Sie sich vor Gott fragen. Also jetzt jedenfalls die Schlaglichter, die Paulus geschenkt bekommen habe. Und man sieht, die Welt sieht ja von oben immer anders aus. Als ich vor etlichen Jahren in Berlin war, da war ja diese Ausstellung vor dem Pergamonaltar, Pergamon Assisi. Assisi ist ein Künstler, ich glaube ein Iraner, der aber in Deutschland lebt. Und da hat in so eine große, tja, was war das? Also ein Rundbau, mehrere Stockwerke hoch, hat er an die Wände, hat er Pergamon mit so einer Art Tapete und ganz real, das wird dann mit Licht angestrahlt, man denkt, man ist abends oder morgens oder tagsüber, wie der Kaiser Pergamon. Du stehst dann also drin und drehst dich um, ist riesengroß, hast den Eindruck, du bist im Pergamon des 2. Jahrhunderts. Und da kann man ganz unten stehen und man kann, innen war eine Treppe gebaut und eine Empore und man kann ganz oben stehen und von oben sieht es ganz anders aus. Und das Gleiche ist jetzt so eine Ausstellung auch, Rom Assisi in Pforzheim, im Gasometer, ja, also in so einem alten, man muss ja mal hingehen, wenn ihr da in der Nähe seid, Rom zur Zeit, ich glaube 312 oder wann er es gemacht hat, oder 321 zur Zeit, die Welt sieht von oben anders aus. Wenn du oben bist, sieht es anders aus, wie wenn du ganz unten stehst. Ja, immer so. Ist ja immer so. Und jetzt kommt Licht von oben. Schauen wir uns die erste Gruppe an, die Gruppe der Gesandten des Paulus, Tychikus und Onesimus. Es waren die Gesandten des Paulus, die der Gemeinde in Kolossee berichtet haben, wie es um ihn steht. Er hat sich auch mitgeteilt. Er hat nicht gesagt, naja, ich bin Apostel und so, ich mache alles direkt mit Gott aus, sondern er hat um Gebet gebeten, hat sich bedankt für Unterstützungen und so weiter. Und Tychikus wird genannt der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht. Der Sklave. Das ist ein Ehrentitel. Da haben wir schon in dieser Teil drüber gesprochen. Sklave Christi Jesu ist ein Ehrentitel. Er konnte dienen, ein treuer Diener in dem Herrn. Also Tychikus war nicht nur der Briefträger, sondern war Gesandter mit apostolischem Auftrag, übrigens bis ans Lebensende, aber auch ein Hirte. Und dann kommt dieser Onesimus, von dem wir morgen Abend hören werden, wenn ihr noch Energie habt nach dem Wandertag im Philemonbrief, dieser entlaufene Sklave, der zum Glauben gekommen ist. Der ist gerade zum Glauben gekommen, da kann man nicht viel sagen. Und was sagt Paulus? Treu und lieb. Treu und lieb, ja. Das ist ein lieber Bruder, das ist also low level, ja. Treu und lieb. Kann noch nicht viel sagen, ist auch noch nicht groß bewährt. Er ist im Gehorsam, er ist von Rom zurückgegangen zu seinem Herrn. Das war rechtlich verpflichtend, das war für ihn schwierig. Treu und lieb. Dann schauen wir die Gruppe der Grüßenden an, also die mit Paulus in Rom waren. Da war zunächst mal Aristarch aus Ephesus stammend. Er lässt grüßen und Paulus nennt ihn seinen Mitgefangenen. Und er hat die Gefangenschaft des Paulus wohl freiwillig geteilt. Also ganz außergewöhnlich. Dann kommt ein ganz, 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 ganz interessanter Mann, Johannes Markus. Johannes Markus war Vetter oder Neffe des Barnabas. Und Jesus, Paulus sagt, seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Hier haben wir also eine der Stellen, wo die Praxis von Empfehlungsschreiben im Neuen Testament gezeigt wird. Ich kenne das noch von den Brüdergemeinden, in Bielefeld waren wir 2 Jahre in der Brüdergemeinde, die haben auch die Praxis der Empfehlungsschreiben gehabt. Das heißt, den Tisch des Herrn aufnehmen waren Barbisten und die wichtigste Stunde, der Doppelstunde war eigentlich die erste Stunde, das Abendmahl, das jeden Sonntag gefeiert wurde, den Tisch des Herrn aufnehmen. Da haben die je nach Strenge der Richtung zum Teil akribisch darauf geachtet, dass ja keine Unreinheit an den Tisch des Herrn kommt. Also wenn man bestimmten Richtungen angehört hat, ich mache mal ein Beispiel, wenn man da noch in der Landeskirche am Abendmahl teilgenommen hat, durfte man nicht am Tisch des Herrn in der Brüdergemeinde teilnehmen. Weil der Tisch des Herrn in der Landeskirche, der war eben durch die vielen Ungläubigen verunreinigt und so weiter. Also die haben das sehr, sehr streng genommen. Ich sage, das ist übertrieben, aber die haben das so eng genommen. Und weil das Brotbrechen so eng ist und so ganz in der Mitte steht, bevor die im zweiten Teil so eine Art Lehrstunde haben, haben sie natürlich, wenn die Brüder und die Schwestern irgendwie umgezogen sind oder auf Reisen waren oder sonst was, Beruf woanders, dann gab es die Praxis der Empfehlungsschreiben. Da hat die Gemeinde gesagt, hier kommt jetzt der Franz. Der Franz ist ein bewährtes, treues Mitglied unserer Gemeinde, den nehmt auf. Und dann war das klar für die aufnehmende Brüdergemeinde, der kann voll dabei sein, volle Gemeinschaft. Da müssen wir nicht erst einmal ein halbes Jahr warten, ob er sich bewährt, ob er dann nur zur zweiten Stunde kommen kann. Nein, er kann von Anfang an auch dabei sein, in der engsten, intimsten Gemeinschaft, wenn wir den Tisch des Herrn aufrichten. Also hier, ich sage nicht, dass das gut war oder gut ist. Es hat was für sich, aber es ist sicherlich ein bisschen überzogen. Aber hier hat das die Ursache der Empfehlung schreiben. Jetzt aber Johannes Markus, ein interessanter Mann. Er stammt eigentlich aus Jerusalem und die Urgemeinde war, jedenfalls ein Teil der Urgemeinde, im Haus seiner Eltern. Wenn ich in Jerusalem bin, an einem bestimmten Punkt, denke ich, da muss gewesen sein. Da muss gewesen sein. Ist wahrscheinlich reine Einbildung. Ich weiß den Ort nicht. Wahrscheinlich im Essenerviertel, in der Nähe des Zionsberges. Aber Johannes Markus ist deswegen ein interessanter Mann, weil er zunächst mit Paulus und Barnabas zur Mission, ersten Missionsreise ausgesandt wurde. Und als dann die Luft, heute würde man, oder im Wilden Westen hätte man gesagt, bleihaltiger wurde, Also als es schwieriger wurde, da hat er sie verlassen und ist zurückgegangen. Und Paulus war so sauer und Paulus hat ihn so unbewährt erfunden, dass er bei der zweiten Missionsreise gegenüber Barnabas gesagt hat, den nehmen wir nicht mehr mit. Den nehmen wir nicht mehr mit. Der hat sich ja nicht bewährt. Als schwierig wurde, ist er umgekehrt. Und Barnabas, ein Hirte und ein Tröster, der hat gesagt, doch, Paulus sei nicht so streng und du hast vom Streiten gehabt mit den Kindern. Das waren ja zwei große Männer im Reich Gottes, gell? Also Paulus und Barnabas. Und dann haben sie gemeinsam sich niedergekniet und gebetet. Und dann war alles klar. Und dann haben sie sich umarmt und wieder lieb gehabt. Stimmt's? Ja, die haben richtig Krach gekriegt. Ich finde es richtig befreiend, dass das da auch möglich war, weil das so tröstlich ist. Ja, stell dir mal vor, die Bibel würde nur von lauter so Helden berichten. Ja, wo kämen wir denn davor? Wären wir überhaupt richtig gläubig? Nee, die haben Krach gekriegt. Mit Paulus konnte man Krach kriegen. Und dann ist Barnabas mit seinem Neffen Johannes Markus wieder nach Zypern gezogen, so eine Art eigene Missionsreise, und Paulus mit anderen Mitarbeitern. Und jetzt kommt das Schöne. Im Kolosserbrief erwähnt jetzt plötzlich Jahre später Paulus den Johannes Markus ungeheuer positiv. Also Barnabas hat auf die Dauer recht gehabt. Johannes Markus ist wieder in die Spur gekommen. Er war mir, so heißt es, 2. Timotheus 4, Vers 11, der letzte Brief des Paulus, er war mir wohl brauchbar nützlich zum Dienst. Das finde ich schön. Johannes Markus, der zurückgewichen ist, sagen wir mal, der versagt hat auf der ersten Missionsreise, wohl brauchbar nützlich zum Dienst. Und er ist auch deswegen noch ein interessanter Mann, weil er zuerst Mitarbeiter des Paulus war und dann war er Mitarbeiter von wem? Von Petrus. Und er hat wahrscheinlich das Markus-Evangelium geschrieben. Und die außerbiblischen Quellen sagen, das Markus-Evangelium ist eigentlich das Petrus-Evangelium. Johannes Markus hat nur das zusammengeschrieben, was Petrus mündlich verkündigt hat. Und Petrus hätte das dann sozusagen überprüft und für gut befunden. Es ging unter dem Namen Markus-Evangelium hinaus. Und dann war er wieder Mitarbeiter des Paulus. Und bei Silas war es auch so. Und da merken wir, wie eng die doch auch zusammengearbeitet haben, was wir uns ja gar nicht so richtig vorstellen können. Wie kann jemand erst Paulus-Mitarbeiter sein, dann Petrus-Mitarbeiter, dann wieder Paulus-Mitarbeiter und bei Silas, dem anderen Mitarbeitern des Paulus, war es ähnlich. Da wird Jesus Justus erwähnt, dann der Epaphras, der Gemeindegründer und Leiter. Und hören wir mal das wunderbare Zeugnis, das Gott ihm durch Paulus gibt. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten vor euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. In 1,7 haben wir ihn schon kennengelernt, den vermutlichen Gemeindegründer, als treuen Diener, als Gebetsringkämpfer, der vor Gott um die Gemeinde ringt. Jetzt heißt, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die, die in Laodicea und Hierapolis sind. Und von diesem Städtedreieck, Damaris, habe ich euch ja schon berichtet, dass die ganz beieinander waren, die Gemeinden, und die fast rüberwinken konnten. Also von Hierapolis nach Laodicea mit scharfem Auge konnte man eben sehen, wenn einer winkt. Man sah natürlich die Stadt und Kolossee war auch nicht weit entfernt im Lykustal. Dann kommt Lukas, der Arzt, der Geliebte. Ist auch interessant, dass einer der engsten Mitarbeiter des Paulus das Evangelium geschrieben hat. Eigentlich hat er ein zweibändiges Werk geschrieben. Das war ursprünglich eins. Jetzt muss ich noch eins sagen, ich sage Lukas Evangelium, wir sagen das eigentlich falsch. Die richtige Bezeichnung ist, und Professor Hengel, der inzwischen heimgegangen ist in der Uni Tübingen, hat noch vor Jahren darüber geschrieben, es gibt ein Evangelium. Es gibt ein Evangelium. Und das Evangelium, die heißen nicht Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sondern das heißt, und das hat man später drüber geschrieben zur Unterscheidung, das eine Evangelium nach Matthäus, das eine Evangelium nach Lukas. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt die vier Evangelien, sondern es gibt ein Evangelium und die berichten aus unterschiedlichen Warten unter unterschiedlichen Aspekten. Und das ist interessant, einer der engsten Mitarbeiter des Paulus schreibt ein Evangelium. Die ersten Schriften, die bei den Gemeinden kursierten, waren die Paulusbriefe, vielleicht auch der Jakobusbrief. Und die Evangelien sind alle relativ spät entstanden. Das früheste vielleicht das Matthäusevangelium, 60 bis 70. Noch bevor der Tempel zerstört wurde, auch Markus. Also erst die Briefe und dann die Evangelien. Wir lesen es ja andersherum, weil das Leben Jesu erst geschildert wird. Aber die Gemeinde hat es wahrscheinlich so rum bekommen. Der Arzt und Geliebte. Demas, ein interessanter Mann, deswegen, weil er eine Warnung mit sich trifft. Jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, weiß von Demas, da heißt später, hat die Welt lieb gewonnen. Ist der jetzt abgerutscht und ungläubig geworden, abgefallen, wie so manche Christen? Die Meinungen gehen auseinander. Es ist interessant, dass er hier Anfang der 60er Jahre, Timotheusbrief heißt ja dann später, er hat die Welt lieb gewonnen. Aber Anfang der 60er Jahre kann Paulus schon nichts mehr hinzufügen. Er sagt nicht der Treue oder der Gutdienende oder der nichts. Er sagt einfach und Demas. Der war noch dabei und wir wissen, dass er Jahre später, manche sagen, er ist nicht vom Glauben abgefallen, das kann gut sein, sondern er ist nur nach Thessalonich zurückgegangen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Weil er den Druck und die Spannungen nicht mehr ausgehalten hat und ist zurückgegangen nach Thessalonich und ist diesen Leiden um Jesu Willen, das mit dem Dienst beim Apostel Paulus verbunden war, aus dem Weg gegangen. Und da sehen wir schon, dass Paulus das praktiziert hat, was der verstorbene Václav Havel, dieser Schriftsteller und tschechische, was war er, Präsident, als Lebensmotto hatte. Wissen Sie das Lebensmotto von Václav Havel? Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich aufmerksam die Beerdigung verfolgt hätte. Liebe und Wahrheit. Biblisches Motto, Liebe und Wahrheit. Und Paulus hat nicht nur was rumgesäuselt in diesen Grußlisten, also allen Honig um Bart geschmiert, sondern hat auch, wenn es sein muss, negative Dinge gesagt. Und bei Demas hat er nichts gesagt. Er hat nicht irgendwas erfunden. Irgendwie. Dann drittens, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen. Die Gruppe derer, die gegrüßt werden, das können wir ganz kurz machen, grüßt die Brüder, das sind die Ältesten oder Geschwister in Laodicea und die Nymphia. Also grüßt die Ältesten, die Brüder, man kann auch, also Adelphoi sind eigentlich Männer und Frauen, man kann auch sagen, grüßt die Geschwister in Laodicea. Wenn man nur mit Brüder übersetzt, müssen wir eigentlich sagen, den Ältesten, den Leitungskreis. Wenn man, beides ist möglich von der Sprache her. Wenn man übersetzt die Geschwister, dann meint man die ganze Versammlung. Die Brüder waren auch die Schwestern, die Adolfoi. Es gab keine weibliche Mehrzahlform. In Laodicea, wir merken wieder die enge Verbundenheit, Kolossee, Laodicea, Hierapolis. Und die Nympha, das kann auch der Nympha sein, das wissen wir nicht. Alex. Wir haben Freunde in Bayern, wenn ich in München predige, gehe ich manchmal nach Rosenheim zu ihnen. Und sie heißt Alex, nicht er heißt Alex, sie heißt Alex. Alexandra, aber es gibt ja auch einen Alexander. Aber in der Kurzform weiß man es nicht. Alex, sie. Und bei Nympha ist es auch eine Kurzform, wissen wir nicht. Ob der Nympha oder die Nympha. Und die Gemeinde in ihrem Haus, was war damals, und ich glaube, es wird auch die Endzeitform sein, die übliche Zusammenkunft der Gemeinden, es gab ja noch gar nicht diese Kirchengebäude und so, die Judenchristen hingen sich vielfach noch an die Synagoge. Es waren Versammlungen im Wohnzimmer, im Haus. Natürlich meist von welchen, die ein bisschen wohlhabender waren, damit es Platz hatte. Das war es, eine Hausgemeinde. Oder das war die Gemeinde in deinem Haus. Viertens, die Gruppe, die Anweisungen erhält. Das Vers 16, wenn Sie mitlesen wollen. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea, manche vermuten, ist der Epheserbrief, lest und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Auf Archippus gehen wir ja gleich ein. Wir sehen aber, die Briefe des Paulus wurden recht schnell herumgereicht, kopiert und gelesen in den einzelnen Gemeinden. Ob Paulus selber gewusst hat, wenn er einen Brief inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben hat und nur einen normalen Brief, ich weiß es nicht, könnte sein. Paulus hat zum Beispiel 4 Korintherbriefe geschrieben, mindestens 4. Ach, müssen Sie sagen, das ist ja komisch, ich muss mir eine neue Bibel kaufen, bei mir kommen nur 2 drin. Ja, Paulus hat viel mehr geschrieben, auch Petrus hat mehr geschrieben, aber nicht alles ist kanonisch geworden. Nicht alles hatte die Inspirationsdichte, um in die Kanon des Neuen Testaments aufgenommen. Also mindestens 4 Korintherbriefe. Wir haben nur den zweiten und den vierten, der erste und der dritte sind nicht überliefert. Ich weiß nicht, ob Paulus gemerkt hat, weil er den Korintherbrief, den ersten von uns geschrieben hat, den zweiten in der Reihe, ob er gewusst hat, das ist jetzt ein besonderer. Aber irgendwo war sehr, sehr schnell klar, das ist von Gott. Die Gemeinden haben diese Briefe wie Schätze gehütet, haben sie abgeschrieben, zum Teil auswendig gelernt und sie kursierten recht schnell in den Gemeinden. Was war der Beginn der Kanonisierung des Neuen Testaments? Und irgendwann später hat man dann gesagt, ja, aber weil dann auch falsche Briefe und Schriften in Umlauf kommen, ja, aber was ist jetzt verbindlich? Was Kanon heißt Maß, Regel, Maßstab? Was ist jetzt kanonisch? Und vieles war klar, es gab dann im 2., 3. Jahrhundert war Offenbarung und Jakobusbrief und so, die waren ein bisschen fraglich. Und dann gab es wirklich mit dem Osterbrief des Athanasius im 4. Jahrhundert, das ist kanonisch, das war vom Herrn, das ist ein Wunder. Das hätten wir heute keine Bibel, wenn die da nicht irgendwann vom Geist Gottes über die Jahrhunderte geleitet gesagt hätten, diese 27 Schriften sind die kanonischen Schriften des Neuen Testaments. Und im Judentum gab es eigentlich gar nie eine Festlegung. Manche sahen die Synode von Jamina im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Aber es war klar, Gott hat es gezeigt. Die Christen wussten, das sind die Schriften. Jetzt die letzte Gruppe, können wir ganz kurz machen. Paulus, der ebenfalls grüßt. Jetzt wollen wir uns aber im zweiten Teil noch auf den Archippus konzentrieren. Sieh auf den Dienst, schauen Sie Vers 17 an, sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Wer war Archippus? Wir haben hier im Kolosserbrief schon 50% aller Informationen im Neuen Testament, die wir über Archippus haben. Warum? Es gibt nur zwei Stellen, an denen er erwähnt wird. Das ist die eine und die zweite ist dann im Philemonbrief. Archippus heißt Herr über die Pferde. Herr über die Pferde. Das ist nicht unbedingt ein frommer Name. Und er muss in enger Beziehung zu Philemon, dem reichen Großgrundbesitzer und Gutsbesitzer, gestanden haben, der Mitglied der kolosseischen Gemeinde war, aber auch eine eigene Gemeinde hatte, dessen Sklave Onesimus ausgebüxt ist und nachher zurückgekehrt ist gewesen sein. Weil da heißt es im Philemonbrief eben nicht nur an Philemon und seine Frau, sondern auch an Archippus. Und jetzt achten Sie mal auf die kleine Beifügung, die Paulus im Philemonbrief, Sie müssen ja eigentlich nur gerade kurz weiterblättern, haben Sie schon den kleinen Philemonbrief über sich, vor sich. Wie heißt es bei Ihnen im Eingang des Philemonbriefs? Unseren Mitstreiter. Und das griechische Wort Synstratiotes, das ist eigentlich ein Ehrentitel. Das ist eigentlich ein militärischer Begriff. Stratzeteia, Sustratzeteia oder Systratzeteia ist der Feldzug, ist der Kriegsdienst. Das waren Waffengenossen, Kampfgenossen. Die waren gemeinsam an der Front. Die haben gemeinsam gedient. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Also Archippus erhält einen Ehrentitel. Mein Mitkämpfer. Mein Mitstreiter. Ein englisches Wörterbuch, wenn ich es rückübersetzt hat, verbunden in der Arbeit und in dem Kampf um der Sache Jesu willen. Also eine hohe Ehrenbezahlung. Wenn das Gott mal von uns sagen könnte, ein Kämpfer für die Sache Jesu, ein treuer Mitkämpfer in der Sache des Evangeliums. Also in Summa, Archippus war ein Christ, ein Kolossé, dem ein Amt, ein Dienst in der Gemeinde übertragen worden war. Wohl war es ein Leitungsamt. Wahrscheinlich vertrat er den Gemeindeleiter Epaphras während seiner Abwesenheit. Er stand wahrscheinlich als Freund oder Verwandter, vielleicht Sohn, in naher Beziehung zu Philemon und seiner Frau Apphia. Paulus ehrt ihn hoch und nennt ihn seinen Mitstreiter. Okay? Alles klar? Mal gucken, ob alle dabei sind. Ja, wirken alle noch recht munter. Jetzt schauen wir uns an, warum muss der Mann öffentlich ermahnt werden? Stellt euch mal vor, der Danny würde heute Abend nach vorne treten, die Gemeinde begrüßen und dann würde er deinen Namen nennen und sagen, und dir sage ich vor versammelter Mannschaft, füll deinen Dienst treu aus. Was ist jetzt los? Der ausgebüxt, die halbe Gemeinde fragt sich, was ist eigentlich los, was ist schiefgegangen? Oder wird er besonders geehrt? Wird er besonders gelobt? Wird er herausgestrichen? Dann wollen wir noch kurz anschauen. Es ist erstaunlich. Paulus sagt auch nicht, und dir Archippus sage ich, insofern habe ich die Geschichte jetzt falsch auf heute übertragen, sondern er sagt, und ihr sagt Archippus, das wäre also in unserem Beispielsfall, der Daniel würde heute Abend vor euch treten und würde sagen, nehmen wir mal an, wir hätten jemanden, der Markus hieße, ich glaube, haben wir niemand unter uns, gell? Und würde sagen, und ihr sagt dem Markus, bum, 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 so ist es. Das ist schon sehr strange, oder? Sehr seltsam. Ich muss sagen, was soll denn das? Wieso sagt das ihm nicht direkt? Und das hat natürlich die Ausleger beschäftigt. War er gerade abwesend? Und wenn ja, warum? Prälat Bengel denkt er vielleicht wegen Alter oder Krankheit. Man weiß es einfach nicht. Und jetzt setzt eben das ein, was wir hier sehen müssen. Archippus war vielleicht müde geworden. Die Gemeinde war in einem furchtbaren Kampf, eben mit diesen eindringenden Irrlehren, den nicht enden wollenden Belastungen einer Gemeindeleitung. Belastung, die mit seinem Dienst verbunden war. Paulus sagt einmal, außerdem noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Eine Gemeinde lässt sich leicht leiten, wenn man es nicht tun muss. Ehrlich. Es ist so einfach, am Spielfeldrand der Nationalmannschaft mit Chips und Cola auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, die müssten doch bloß, Sie kennen das ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft, wenn die Schweizer, wird es nicht anders sein, wenn sie gut spielen und gewinnen, sind es unsere Jungs, das haben wir gut gemacht. Und wenn sie einen Mist zusammenkicken, was haben die wieder gemacht? Dann kommt die innere Distanzierung. Dann gibt es in den Gemeinden auch, es gibt ja gerade in den letzten Reihen immer die, hier natürlich nicht, aber die letzte Reihe, das sind dann immer auch die Beobachter, ja, die gucken sich aus der Distanz an, was fabrizieren die wieder da vorne, was geht da wieder schief und was wird wieder alles Falsches gesagt. So gibt es in der Gemeinde so Distanzierte. Und viele sehen erst dann die Schwierigkeiten der Aufgabe, wenn man selber in der Aufgabe steht. Und vielleicht ist auch durch diese ganze Kritik der Archippus ein Stück weit untergegangen, war ausgebrannt. Das ist ja dann besonders die Gefahr, wenn man nicht nur ein Tschöppli macht, wie der Schweizer vielleicht sagen würde. Das Schöppli macht, ne? Ist das richtig? Ja, so in etwa, ja, es zählt, komm. Und, sondern Herzblut in eine Sache einbringt. Wenn dir etwas nicht wichtig ist, dann ist das auch gerade egal, wenn das einer kritisiert und, ist mir eh nicht wichtig, ist mir eh egal, ja. Aber wenn dir was wichtig ist und du engagierst dich und du bringst Herzblut ein und dann gibt's Gegenwind und dann gibt's Kritik, vielleicht auch unberechtigte Kritik, das zermürbt, das macht müde. Vielleicht hat die Gemeinde, vielleicht sagt Paulus das der Gemeinde, weil die Gemeinde genau seinen Dienst nicht richtig geschätzt hat. Und deswegen geht er den Weg über die Gemeinde und sagt, wisst ihr eigentlich, was Gott euch mit diesem Archippus geschenkt hat? Ihr nörgelt an dem Mann herum und ihr seht gar nicht, wie er sich müht im Herrn und schaut, was er jetzt angerichtet hat. Ihr habt einen frustrierten, deprimierten Leiter, der nicht mehr will. War das der Hintergrund? Es ist einer der schlimmsten Entmutiger auch im geistlichen Dienst, wenn man denkt, mich braucht es ja eigentlich gar nicht. Ob ich da bin oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und nun spricht der Herr ihm zu. Wir wissen ja gar nicht genau den Hintergrund, aber er sagte, Mensch, Archippus, du hast doch den Dienst empfangen von mir. Du bist von mir beauftragt, jetzt lass nicht nach, bleib dran. Das heißt, er hat das Amt oder den Dienst empfangen. Und das ist ganz wichtig, wenn die Kugeln um einen pfeifen und da die Schlacht heißer wird und die Versuchung, die Waffen zu strecken, groß ist, dann zu wissen, ich führe nicht meinen Kampf, sondern den Kampf, in dem mich Gott gestellt hat. Das ist eine ungeheure Ermutigung. Wenn du in einer schwierigen Situation noch denkst, bin ich da eigentlich an den Platz gestellt, ist eigentlich meine Aufgabe, ich weiß gar nicht und so. Da kannst du nicht kämpfen, da kannst du nicht dienen. Und deswegen, er hat den Dienst empfangen im Herrn. Siehst, du bist mein Beauftragter. Klar, du hast auch Fehler, du hast auch Sünden. Aber bringst du das Blut Jesu und marschier jetzt weiter. Lass dich nicht entmutigen. Geh voran. Manche denken ja, man kann nur dienen, wenn man perfekt ist. Da könnte keiner dienen. Manchmal kommen Leute und sagen, hast du gewusst, dass der und der, und dann meinen sie irgendeinen bekannten Mann oder Verkündiger. Ja. Hast du gewusst, dass Petrus den Herrn verleugnet hat? Gerade auf die, die tief versagt haben, werden von Gott besonders in Dienst gestellt. Das Problem ist nicht, dass jemand versagt hat, sondern wie er damit umgegangen ist. Und Menschen, die Gott begnadigt und die umgekehrt eine tiefe Demütigung erfahren haben, sind oft die besten Diener des Herrn. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich will zum Ende kommen, indem ich uns noch einen Dreiklang kurz nenne. Er lässt ihm sagen, sieh hin, sieh auf und sieh nach. Sieh hin, sieh auf, sieh nach. Sieh hin auf deinen Dienst, sieh hin auf dein Amt, konzentrier dich neu, lass dich nicht von allem Möglichen ablenken. Man kann in seinem Dienst lahmgelegt werden, wenn man sich um tausenderlei andere Dinge kümmert. Man muss Kritik beachten, aber Kritik kann einen auch lahmlegen. Also auf der Langensteinbacher Höhe ist es ja eine große Versammlung. Ich mache mal ein Beispiel, ein Bruder, ich nenne jetzt keinen Namen, ist ja auch egal, gell, und so. Also beim einen, da musst du unbedingt locker und cool sein und so, und beim anderen kannst du nicht steif genug sein und natürlich auch mit Krawatte und allem Schnickschnack. Beim einen darfst du die Hände auf keinen Fall beim Gebet an die Kanzel legen, beim anderen musst du die Hände drauflegen, beim dritten musst du sie heim. Und wisst ihr, und es geht doch alle Punkte durch. Und wenn du da anfängst, du wirst immer irgendjemand, du musst auch ein Stück weit, natürlich muss man hören, was ist wirklich von Gott, aber muss ein Stück weit auch den Weg. Man kann sich lahmlegen lassen durch die vielerlei Ansichten und Möglichkeiten und der Kritik. Also das ist sehr wichtig. Man kann sich in den falschen Dingen verlieren. Also Paulus sagt hier, sieh neu hin, konzentriere dich neu. Vielleicht war Archippus älter geworden. Er sagt, jetzt zieh vollends durch, lass nicht nach. Konzentriere dich. Beschäftige dich nicht mit tausend Dingen. Und er schätzt ihn ja dann auch wert. Er sagt, es ist dein Dienst. Du bist mein Pferd, das ich jetzt in dieses Rennen geschickt habe. Ich habe kein anderes. Du bist mein Pferd. Sieh und konzentriere dich neu auf den Dienst. Nimm ihn neu ins Visier. Haben Sie einen Dienst? Ach nee, das sind ja nur die Leitungspersönlichkeiten. Nee, Sie haben auch einen Dienst. Und konzentrieren Sie sich dann drauf oder verlieren Sie sich in den tausenderlei Möglichkeiten des Lebens? Das ist die Gefahr des Westens. Die tausenderlei Möglichkeiten, es muss nichts Hindernis sein, man kann sich total verlieren. Hier ein Hobby, dort ein Freizeitspaß, dort eine Reise, und das Entscheidende ist nicht mehr das Entscheidende, man hat sich verloren. Man lebt nicht in der Sünde, aber man lebt nicht in der Konzentration auf das Wesentliche. Sieh hin auf den Dienst, konzentrier dich neu. Zweitens, sieh auf, du kannst den Dienst nur im Aufblick zum Herrn tun. Ich bin Schwabe. Das heißt, Batteriebetrieb ist mir ein Gräuel, weil Batterien sind leer und dann kann ich sie wegschmeißen. Das kostet Geld. Also bin ich ein Freund von Akkus. Aber auch Akkus, wir brauchen Netzbetrieb. Wir brauchen wie die E-Lok die Leitung nach oben. Der Strom ist immer da, wenn die Bahn da einigermaßen Ordnung hat in ihrem Laden in der Oberhand. Wir können nur im Aufsehen zu Jesus unseren Dienst tun, weil wir sonst ermüden. Und du selber läufst was müde und bleibst irgendwann liegen. Das gibt uns Engagement, Frische im Dienst. Konzentrier dich ganz neu. Jetzt überleg, was sind deine Aufgaben in der Gemeinde, im Reich Gottes, wo Gott dir Aufgaben... Konzentrier dich, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Alles andere muss ich dem unterordnen. Dann sieh auf. Im Herrn, es ist nicht deine Sache, sondern es ist des Herrn Sache. Und du sollst für ihn laufen. Und jetzt das Dritte, sieh nach. Das heißt, dass du ihn auch voll ausfüllst. Man kann eine Sache halb tun. So halb. Also unsere kleinen Jungs, insbesondere einer, wenn du da sagst, räum dein Zimmer auf. Erstmal ist es schon immer ein Wunder im Herrn, dass in mikroskopisch kleiner Zeit die Aufgabe erledigt ist. Das liegt aber nicht daran, dass er sozusagen in einer Minute das schafft, was andere in 30 Minuten schaffen, sondern es liegt daran, dass er seine Aufgabe nicht voll erfüllt, sondern eher sehr lässig und locker, um möglichst schnell wieder woanders hinzukommen. Das kann man auch im geistlichen Dienst, man kann schludrig sein. Nicht nur konzentrier dich neu, fahr mit Oberleitung im Aufblick zu Jesus, sondern füll ihn ganz aus. Eigentlich das Wort heißt randvoll machen. Randvoll machen, wirklich. Das ist ein Dienst, den wir tun sollen. Und wie heißt das schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jetzt überlege mal, wenn der Dienst nebenher geht, das wird schon nichts werden. Das ist schludrig. Ich will möglichst schnell wieder zu meiner Modelleisenbahn kommen. Ja, eben muss ich noch schnell. Das geht nicht. Das Wichtigste bleibt das Wichtigste. Also erfüllen und ganz ausfüllen, randvoll machen. Das bringt Frucht. Ich bin jetzt 51, manchmal sagen, ja und, junger Kerl. Aber mir wird immer klarer, was bleibt denn eigentlich von unserem Leben? Vielleicht sind wir ein paar Jahren schwer krank und es geht dem Ende entgegen. Was bleibt? Für was lohnt es sich zu leben? Und da muss ich sagen, ist doch das, was Gott dem Archippus ausrichten lässt, auch das, was er uns sagen kann. Sieh auf deinen Dienst, auf deine Aufgabe, auf das, was Gott dir übertragen hat. Konzentrier dich darauf, das hat die Verheißung dieser Welt und der zukünftigen. Richte dich neu darauf aus, orientiere dich an mir oben und füll ihn vollständig aus. Das ist das Beste, was du mit deinem Leben anfangen kannst. Und das wünsche ich uns. Amen.
Jörg, betest du noch mit uns?
Herr lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen und für das Konzentrieren auf dein Wort und für das, was du in unser Leben hineingesprochen hast. Du lässt uns nicht in einem teilnahmslosen Christsein leben, sondern du hast uns alle ganz individuell in deine Aufgabe hineingestellt. Vielleicht sehen wir die Aufgabe nicht, vielleicht wollen wir die Aufgabe nicht sehen oder sie ist uns zu schwer. Wir haben vielleicht nicht den richtigen Zugang zu der Aufgabe oder scheuen uns davor oder fühlen uns da überfordert mit. Herr, ganz egal wie es ist, wir wollen das in deine Hand legen und dir Danke sagen für das, was wir heute Morgen hören dürfen, für diesen Leitfaden auch ganz persönlich in unser Leben hinein. Du kennst jeden Einzelnen von uns hier im Raum, wo wir dort gut sind, wo es uns fehlt, wo wir ins Nachdenken geraten sind, Herr. Wirke du in den Dingen, die angestoßen sind, dass sie nicht durch vieles Nebensächliche wieder weggeschwemmt werden, sondern dass das dran bleibt, dass das uns im Denken durch dich weiterdringt, dass das aber auch nicht nur im Denken bleibt, sondern dass es uns in unserem Herzen und in unserem ganzen Wesen erfasst, dass wir uns von dir gebrauchen lassen, an der Stelle, in der Art und Weise, wie du das möchtest. Ich danke dir für das, was du uns gegeben hast. Und ich danke dir für die Tage, die du uns hier gibst, dass wir entspannen, erholen dürfen, aber dass wir auch so nah an dich herantreten können und einfach viele Dinge neu in eine Priorität gesetzt werden. Danke, Vater. Amen.
Amen. Ja, dann wollen wir noch ein Lied miteinander singen. 36, nimm mein Leben. 36.